Gemeinsam glauben. Mario und ich waren uns eigentlich einig, dass wir diesen Herbst kein Predigtkarussell machen. Wir hatten das im Vorfeld abgesprochen und ich habe gesagt, ja, weißt du, zweimal im Jahr, einen Monat oder über einen Monat quasi geblockt mit so einem Thema ist schön, aber irgendwie, es wird auch schnell viel. Und irgendwann im Sommer saßen wir dann zusammen und haben gesagt, wollen wir nicht doch? So, bilateral einfach, nur wir beide. Wir tauschen dann zweimal hin und her und so auf kurzem Dienstweg. Und ja, worüber machen wir das? Und wir waren sehr schnell bei einem Thema Nachfolge. Es soll um diese altbekannte christliche Vokabel gehen aus heutiger Sicht. Wie sieht Nachfolge in einer unübersichtlichen Welt aus? Sie zeigt sich meiner Meinung nach als mobiler Glaube. Also als Glaube, der nicht fertig ist, der nicht aus Standpunkten besteht, sondern aus Unterwegssein und dem Geprägtwerden von Jesus. In diesem Wagen nichts. In Wirklichkeit ist es so was wie das Zielkreuz. Ich werde leiser, oder?
Irgendwie aus.
Okay. Jetzt bin ich wieder. Ja, uiuiui. Gut, jetzt bin ich wieder an. Gut. Also in Wirklichkeit ist dieses rote Kreuz, was auf Wagen drauf ist, das Zielkreuz. Weil es ist eine ganz einfache Rechnung. Krieg ist eine Scheißangelegenheit und hat mit Menschenrechten nichts zu tun. Und wenn ich auf einen Soldaten schieße, habe ich einen Soldaten erschossen. Wenn ich einen Krankenwagen kaputt mache, heißt das, da können 20, 50, 100 nicht gerettet werden. Das rechnet sich. Also schieß auf Krankenwagen, das hilft. Manuel ist einer von denen, die Krankenwagen an die Front bringt. Und vor einer Weile hat er ein Foto gepostet, wo er mit 5 Mann, mit denen er das zusammen macht, Ukrainern, zusammen drauf ist. Und er schreibt dazu, mit einigen von ihnen kann ich mich noch nicht einmal direkt verständigen, aber ich würde ihnen jederzeit mein Leben anvertrauen. Manuel war bis letzte Woche in der Ukraine. Für ihn ist das keine Floskel, keine akademische Frage. Das ist kein hätte, wäre, würde, wollte, sondern das ist Realität. Er vertraut diesen Männern sein Leben an. Und ich finde, das ist ein starkes Bild für Gemeinschaft. Das ist ein starkes Bild für Gemeinde. Nicht nur zusammen im Gottesdienst sitzen, nicht nur in theologischen Fragen ähnlicher Meinung sein, vielleicht noch nicht einmal befreundet sein, aber sich gegenseitig das Leben anzuvertrauen. Dieses gemeinsame Glauben, das Vertrauen auf Jesus und aufeinander wird an vielen Stellen in der Bibel zum Thema. Eine davon habe ich für heute rausgesucht. Frank hat ja schon gesagt, es ist keine von den Highlight-Begebenheiten, wo irgendwie wirklich wahnsinnig viel passiert, sondern es ist der nüchterne Einstieg in einen Brief von Paulus an eine Gemeinde. Und dann ausgerechnet noch an die Gemeinde, die man vielleicht am wenigsten mit Gemeinschaft in Verbindung bringt, die Korinther. Also, wenn irgendeine Kirche Druck auf dem Kessel hatte, dann waren das die. Und von denen möchte ich euch heute erzählen, von dem, was Paulus ihnen schreibt, zum Thema gemeinsam glauben. Der gemeinsame Start. Ich lese mal 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Was wissen wir eigentlich davon, wie dieser Start im Glauben bei den Korinthern aussah? Wir sind ja gerade durch die Apostelgeschichte durchgegangen und waren kurz davor. Also Paulus war auf der zweiten Missionsreise. Er kam aus Athen und hat da mit mittelprächtigem Erfolg probiert, die Leute auch philosophisch zu überzeugen, zu sagen, hey, Glaube, das hat auch eine Relevanz in eurem Denken. Die einen sagen, es hat gefunkt, die anderen sagen, hat nicht so gut geklappt. Aber jedenfalls ist Paulus danach nach Korinth weitergezogen. Da trifft er Aquila und Prisca, ein christliches Ehepaar, das wegen seines Glaubens aus Rom vertrieben worden ist. Und die drei sind ein Team geworden. Tagsüber haben sie zusammen Zeltdecken geknüpft und abends, nachts waren sie gemeinsam unterwegs, sind durch Gemeinden, jüdische Gemeinschaften, Hauskreise getingelt, die dort in Korinth gewesen sind. Und denen erzählen sie von Jesus und es entstehen Hausgemeinden. 1,5 Jahre dauert das, was man sich auch leicht vorstellen kann, denn Korinth war eine Großstadt. So in meinem Kopf ist das so, Paulus kommt aus Athen, oh, die Hauptstadt, und er geht nach Korinth, also aufs Dorf. Naja, Athen hat damals vielleicht so 30.000 Einwohner gehabt, Korinth 100.000. Korinth war die Großstadt. Und da war er dann 1,5 Jahre lang und hat gepredigt. Es war eine pulsierende Hafenstadt, es ging drunter und drüber. Und wenn man den ersten Korintherbrief liest, kriegt man so ein bisschen den Eindruck, Mensch, wenn das, was da geschrieben ist, in der Gemeinde passiert ist, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was auf dem freien Markt passiert ist. Also, es ging ab. Immerhin kam für einige Leute in Korinth so etwas wie Ordnung in ihr Leben, weil sie sich entschieden haben, Christus nachzufolgen, Gottes Kinder wurden, den Heiligen Geist bekamen, und dann begannen im Glauben zu wachsen. Ja, Moment. Irgendwas in der Art ist passiert, richtig. Aber diese sortierte Reihenfolge des Ganzen, wie ich sie gerade angedeutet habe, ist eher ein Klischee aus unserer Zeit. Das haben wir ja auch in der Apostelgeschichte immer schon mal wieder gesehen. Die Menschen, die sich einzeln nacheinander persönlich für eine Beziehung zu Jesus Christus entscheiden, ja, das war vermutlich auch eher so ein Klischee als eine Realität. Moment, Hauke. Glaubst du etwa nicht, dass Gott hier Menschen begegnet ist und ihr Leben verändert hat? Doch, absolut glaube ich das. Nur sah das anders aus, als viele sich das vorstellen. In den Kapiteln rund um Apostelgeschichte 18 und den Start in Korinth erzählt Lukas von verschiedenen Menschen, die zum Glauben finden. Und irgendwie alle in ihrem eigenen Tempo und auf eigene Weise. Bis dahin, dass der Glaube an Jesus manchmal längst da ist, aber der Heilige Geist irgendwie später dazukommt. Sowas, was man sich heute gar nicht vorstellen kann. Du kannst dir nicht so recht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass jemand bereits Jesus nachfolgt und sich dann später bekehrt. Willkommen in der Welt von Paulus und dem Neuen Testament. Weil das war da so. Ein weiteres Klischee aus der heutigen Zeit ist die sogenannte persönliche Entscheidung für Christus. In der Apostelgeschichte und den Evangelien finden wir viele Menschen, die Gott begegnen. Die meisten tun das allerdings in Gruppen. Also es geht ganz vorne los. Petrus predigt an Pfingsten und 3000 Leute sagen, jo, wir möchten. Bei Cornelius in Caesarea, dem römischen Wachsoldaten in Philippi und anderen, ist davon die Rede, dass Paulus oder Petrus zu einer Person redet und dann heißt es irgendwie ohne große Kommentare einen Satz später und das ganze Haus, also vom ältesten Opa bis zur jüngsten Sklavin, sie ließen sich alle taufen. Okay, das war eine gemeinschaftliche Aktion, so wie wir uns das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Und wie war das, als Jesus seine Jünger einzeln zu sich gerufen hat? Dann ruft er den Andreas und der sagt ihm, naja, ich komme schon, wenn mein Bruder Petrus auch mit dabei ist. Und als Philippus gerufen wird, sagt er, naja, okay, mit Nathanael bin ich dabei. Ich könnte noch eine ganze Weile so weitererzählen, aber was schreibt Paulus hier am Anfang vom 1. Korinther? Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Paulus nennt hier überhaupt gar keine Schritte und Abläufe. Er sagt einfach, dass es um diese geschenkte Gnade von Gottes Seite geht. Das ist der Punkt. Nicht ich gehe Schritte, sondern Gott schenkt Gnade. Wahrscheinlich kennst du den Satz, Gott hat keine Enkel. Sprich, Glaube ist nicht erblich. Da ist was dran. Und wenn ich diesen Vers hier anschaue, dann möchte ich ergänzen, Gott hat keine Einzelkinder. Hier, wie in den meisten Stellen, wo Menschen anfangen zu glauben, steht der Plural. Da geht es um wir, ihr, euch. Menschen glauben gemeinsam. Das schließt nicht aus, dass du für dich sagst, ja, ich treffe eine Entscheidung. Aber das Ergebnis ist immer ein Wir und keine Vereinzelung. Wenn es darum geht, einen Anfang mit Jesus zu machen, dann geht es oft um die Frage, willst du ein Kind Gottes werden? Ihr kennt die Frage, oder? So, das ist die typische Evangelistenfrage. Und du, möchtest du ein Kind Gottes werden? Dieser Begriff steht genau 10 Mal in der Bibel. Und er steht immer in der Mehrzahl. Den Begriff Kind Gottes gibt es gar nicht in der Bibel, sondern es gibt nur Kinder Gottes. Es gibt keine Einzelkinder Gottes. Gott hat keine Einzelkinder. Interessanterweise ist die starke Betonung von Glauben als einer persönlichen, privaten, individuellen Entscheidung ein Konstrukt des Zeitgeistes. Also hier hat die Aufklärung mit ihrem Streben nach Individualität abgefärbt. Und es gab in den 1950er Jahren noch einmal einen neuen Individualisierungsprozess, wo Individualität noch einmal wichtiger geworden ist. Und ich habe ja nun viele Jahre bei Campus für Christus gearbeitet und da gibt es dieses schöne Heftchen Gott persönlich kennenlernen. Ja, und jetzt ratet mal, wann das entstanden ist. 1952. Genau in dieser Zeit. Das soll das nicht schlecht machen. Es soll einfach nur zeigen, hallo, auch dieses Heftchen, auch dieser Gedanke ist einfach ein Kind seiner Zeit. Nicht mehr und nicht weniger. Dabei funktioniert ein Start in den Glauben in erster Linie gemeinsam. Es geht darum, Gott gemeinsam kennenzulernen. Gemeinsamer Start. Jetzt geht es um den gemeinsamen Weg. Paulus macht weiter und sagt am Anfang vom Korintherbrief, durch ihn, durch Christus, hat Gott euch an allem reich gemacht, an allen Arten der Verkündigung und Erkenntnis. Auch hat Gott der Botschaft von Christus bei euch einen festen Grund bereitet. Deshalb fehlt euch keine der Gaben, die er in seiner Gnade schenkt. Denkst du vielleicht, okay, Hauke, das zum Glauben kommen scheint ja tatsächlich so eine gemeinsame Aktion zu sein. Vielleicht gemeinsamer zu funktionieren, als ich bisher gedacht habe. Aber als Christ geht es doch darum, dass jeder Einzelne sein Kreuz auf sich nimmt. Oder etwa nicht? Natürlich. Natürlich gibt es auch diese einsamen Aspekte des Glaubens. Mario hat ja auch darauf hingewiesen. Aber tatsächlich herrscht quer durch die Bibel ein breiter Konsens, dass Gläubige gemeinsam unterwegs sein sollen. Das beginnt mit der Grundbeschreibung des Menschen. Einfach, also es geht gar nicht nur um Gläubige. Das geht mit der Grundkonstitution von uns Menschen, dass wir als gemeinschaftliche Wesen gedacht sind. Ganz am Anfang von der Bibel heißt es, 1. Mose 2, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und nein, das ist kein Trauvers. Geht um viel mehr als um Mann und Frau. Das geht ums Menschsein. Es geht weiter mit so bekannten Aussagen wie bei Kohelet, dem Prediger. Einer allein kann überwältigt werden. Zwei miteinander können dem Angriff standhalten. Und die dreifache Schnur reißt nicht so schnell entzwei. Und es reicht hin bis zu Jesus, der seine Jünger aussandte. Danach bestimmte der Herr weitere 72 von seinen Jüngern und er sandte sie jeweils zu zweit vor sich her. Ich höre schon einen von den Jüngern, wie er sagt, so, Moment mal, könnte man das nicht effektiver handeln? Wir haben es doch alle einzeln drauf. Bevor man jetzt 72 jetzt zusammenschnurrt auf 36 Gruppen, dann lass uns doch wirklich in 72 Gruppen verteilen. Wir sind doppelt so schnell, wir sind doppelt so effektiv, wir reißen wirklich was. Und Jesus sagt, stopp mal, Hier steht so, Lukas 10, er sandte sie jeweils zu zweit vor sich her und ich gehe auch nicht davon ab. Sie sollten in alle Städte und Orte vorausgehen, in die er selbst gehen wollte. Und er sagte ihnen, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Also Jesus hat das im Blick. Und trotzdem ist dieses Bitten für die Ernte, ist dieses Rausgehen eine gemeinschaftliche Aktion. Immer und immer wieder. Es geht um einen gemeinsamen Weg. Wir finden unsere Erfüllung, unseren Schutz, unsere Zusammenarbeit in Beziehungen. Wir sind als einmalige Wesen geschaffen, aber nicht dazu, allein zu bleiben. Das hat den frühkirchlichen Theologen Tertullian zu der Aussage gebracht, ein Christ ist kein Christ. Ein Christ ist kein Christ. Erst durchs Miteinander erfahren wir, was Paulus in diesen Versen als Reichtum erklärt. Als Basis für diesen Reichtum spricht er Verschiedenes an. Er spricht hier von allen Arten der Verkündigung und Erkenntnis. Moment mal. Gibt es da nicht nur die eine richtige, wahre und biblische Erkenntnis? Nein, Paulus spricht hier, der definiert Reichtum als alle Arten von Verkündigung und Erkenntnis. Paulus setzt sogar noch einen drauf, denn er beschreibt diese unterschiedlichen Erkenntnisse nicht als Verirrung, so nach dem Motto in Korinth, oh Mann ey, bei euch kann sowas vorkommen, sondern er sagt, dass das Reichtum ist. Ganz schön progressiv der Paulus, oder? Verschiedene Erkenntnisse als Reichtum zu sehen. Gott hat der Botschaft von Christus bei euch einen festen Grund bereitet, sagt er aber dazu. Es gibt nicht nur diesen Reichtum durch Vielfalt, sondern auch eine unverrückbare Basis des Glaubens. Und nein, das ist nicht die Haltung zu Homosexualität, sondern das, was Jesus selbst als das wichtigste Gebot bezeichnet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und deinem ganzen Denken. Das folgende Gebot ist genauso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist die Basis. Und Paulus macht weiter und sagt, so fehlt euch keine der Gaben. Das ist schon wieder so ein gemeinsames Ding. Jeder Christ hat irgendwelche Gaben, Fähigkeiten durch den Heiligen Geist bekommen. Aber niemand hat alle. Wir sind also aufeinander angewiesen. Wir sind aufeinander angewiesen, weil keiner von uns alles kann. Das mag für manchen immer wieder frustrierend sein, wenn man zurückgreifen muss auf irgendjemand anderen, weil man sagt so, sorry, kann ich nicht. Selbst wenn ich wollte, ich würde es nicht hinkriegen. Aber so hat sich Gott Gemeinde gedacht. Nur so funktioniert es. Und wir ergänzen uns so wie in einem Körper die verschiedenen Körperteile. Übrigens auch ein Bild, was Paulus im Korintherbrief dann noch weiter entfaltet. Darüber hinaus betont er das Prinzip der Gemeinsamkeit, die hinter den Gaben steht. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise, sagt er in 1. Korinther 12. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Gaben sind nicht so dieses, ich kann dies und dies und dies und was kannst du? Nein, es geht um gemeinsamen Nutzen. Wir haben gemeinsam was vor. Lass uns schauen, wie wir unsere Gaben zusammenwerfen, auf eine Art und Weise, die konstruktiv ist, die funktioniert und uns selbst und anderen dient. In diesen wenigen Versen umreißt Paulus ein Bild des gemeinsamen Weges, das sehr vielschichtig ist. Wir werden bereichert durch Unterschiede, wir finden auf der Basis von Liebe zusammen und setzen Gottes Gaben ein, um einander zu helfen. Nochmals, natürlich gibt es auf dem Weg des Glaubens auch einsame Zeiten, nicht nur gemeinsame. Dietrich Bonhoeffer meinte dazu, wer Gemeinschaft will, ohne Alleinsein, der stürzt in die Leere der Worte und Gefühle. Wer Alleinsein sucht ohne Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit, Selbstvernarrtheit und Verzweiflung um. Wir brauchen hier eine Balance. Wir brauchen hier eine Balance, doch das Buch, in dem man das schreibt, heißt gemeinsames Leben. Das heißt nicht einsames Leben, Und Gemeinsames Leben ist Bonhoeffers bekanntestes Buch. Gemeinsamer Weg. Gemeinsamer Start, gemeinsamer Weg. Und jetzt kommt das gemeinsame Ziel. Paulus schreibt am Anfang an die Korinther: So erwartet ihr sehnsüchtig das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Gott wird euch helfen, bis zum Schluss fest auf diesem Grund zu stehen. So kann am Tag unseres Herrn Jesus Christus keine Anklage gegen euch erhoben werden. Gott ist treu. Durch ihn seid ihr berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Der Glaube an Gott beginnt gemeinsam, hat einen gemeinsamen Weg und zu guter Letzt sogar noch ein gemeinsames Ziel. Wieder ist keine Einzelperson angesprochen, sondern die Gruppe der Gläubigen in Korinth. Im Glaubensbekenntnis wird gesprochen von der Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. Wir haben es gerade zusammen gesprochen. Also da geht es nicht um eine vollkommene Versammlung irgendwo auf der Welt, sondern um unsere Gemeinde hier und heute. Wenn jetzt hier der große Spiegel steht, guckt mal rein, ihr seht Gemeinschaft der Heiligen. Manch einer sieht dann eher sich selbst mit der Gloriole über dem Kopf und die anderen so ein bisschen blurry und sagt, naja, okay, die sind halt auch dabei. Viele sehen es vielleicht genau andersrum, sagen, ach, ich selbst doch nicht, die anderen schon, aber ich doch nicht. Nein, genau so ist es eben nicht. Wir sind Gemeinschaft der Heiligen. Stell dir einen kleinen Moment die Gemeinde in Korinth vor, bei denen es wirklich heftig zuging. Und genau denen schreibt Paulus das hier. Genau denen schreibt er das an die Gemeinde in Korinth, an euch, die ihr heilig geworden seid durch die Verbundenheit mit Christus. Dieses Heiligsein erschöpft sich nicht im Hier und Jetzt. Unsere Gemeinschaft reicht bis in die Ewigkeit und sie mündet in die Gemeinschaft mit Jesus Christus selbst. Wenn du dich jetzt mal unauffällig umschaust, neben dir, da sitzen die in der Gemeinde, die du besonders magst. Und es sitzen die in der Gemeinde, mit denen dich gar nicht so viel verbindet. Die da sind und du kennst den Namen und ja, du weißt, hat ein Kind und kommt regelmäßig oder nicht so oder wie auch immer. Was sagt Paulus dazu? Er sagt zu uns allen, ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder Einzelne ist ein Teil davon. Stell dir mal kurz vor, dass es von dir abhängt, dass diese andere Person nebendran es ins Ziel schafft. Und dann dreht das Ganze nochmal rum, wird vielleicht noch persönlicher. Stell dir vor, es hängt von dieser anderen Person ab, dass du es ins Ziel schaffst. Das ist das gemeinsame Ziel. Genau das ist das gemeinsame Ziel, von dem Paulus spricht. Es geht ihm nicht um eine allgemeine Zielvereinbarung, irgendwas, was so nebulös ist, dass jeder Ja dazu sagt. Ist irgendjemand wirklich dagegen, in den Himmel zu kommen? Nein? Okay, dann sind wir ja alle einer Meinung. Nein, es geht um das Investieren in den anderen. Es geht um einen gemeinsamen Glauben bis zum Schluss. Und ich höre noch mal auf mit ein paar Gedanken von Bonhoeffer. Der Text ist ein kleines bisschen sperrig, er ist zum genau Zuhören. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn schriftlich dabei, aber ich merke, ich habe die Zusammenfassung vergessen. So müsst ihr nur zuhören, ich kann sie euch aber auch nochmal schicken. Bonhoeffer schreibt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen und richtet ein eigenes Gesetz auf. Er tut, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen. Als solle sein Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns längst, bevor wir das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leib zusammengeschlossen hat, in Jesus Christus. Darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Wir danken Gott für das, was er an uns getan hat. Vorsicht vor falschen Träumen von Gemeinschaft, die nur die eigenen Forderungen sehen. Lasst uns stattdessen dankbar sein, dass wir gemeinsam unterwegs sein können, vom Start über den Weg bis zum Ziel. Amen.